Ich bin jetzt in so einem Alter angekommen, ich bin 69, wo ich das Alter erreicht habe, was meine Großmutter damals hatte, als ich ihr Enkel war. Das ist das eine, was einigermaßen merkwürdiges Gefühl ist. Und das andere ist, dass ich natürlich auch in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, überwiegend dankbar Bilanz ziehe. Und zwar mit der Frage einhergehend, nicht zwingend, wer hat dich am meisten geliebt? Das war bestimmt meine Mutter. Aber wer hat dich am meisten inspiriert? Wer hat dich am meisten angeregt? Hat dir bestimmte Werte vermittelt? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das meine Großmutter war.
Wie ist es Ihnen denn gelungen, nach so langer Zeit sich an so viele Einzelheiten zu erinnern?
Naja, erstmal, das kennen Sie auch, wenn man Kind ist, ist das Gehirn noch nicht so beansprucht. Wir erinnern uns an viele Dinge, auch an Nebensächlichkeiten aus der Kindheit, die wir, würden wir das erleben im Erwachsenenalter, würden wir das vermutlich wieder vergessen. Also ich habe relativ viel abgespeichert. Dann war etwas, sie hatte wahnsinnig viele Bücher und in diesen Büchern waren wahnsinnig viele Lesezeichen. Und sie hat sich mit Büchern wirklich auseinandergesetzt. Ja, sie hat auch reingeschrieben, Unfug oder interessant oder hat, sie rauchte Lord Extra und dann hat sie immer diese Zigarettenpackungen zerrissen. Und hat die zerrissenen Zigarettenpackungen als Lesezeichen benutzt. Und auf den Zigarettenpackungen waren teilweise auch wiederum Notizen, Einkaufszettel vom Lebensmittelladen, Bücher, die sie sich kaufen wollte. Also sie hat im Grunde die Bücher, die sie gelesen hat, wenn man es genau nimmt, als Tagebuch genommen. Und ist mit den Büchern wirklich im Dialog gewesen. Und das war eine gute Quelle.
Ihre Osi, wie Sie sie nannten, wurde Wanderpredigerin der Lebenslust genannt oder Priesterin der Unvernunft, genau. Können Sie mir ein paar Beispiele nennen? In welcher Beziehung war sie unvernünftig?
Naja, also ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ein bisschen Diskretion hat sie schon verlangt, hat sie schon verdient. Also zunächst mal, das war natürlich eine Generation, meine Großmutter war, lassen Sie mich kurz nachdenken, sie war 16, als der Erste Weltkrieg begann und sie war 40, als der Zweite Weltkrieg begann. Wenn man sich vorstellt, eine Frau, die zwei Weltkriege erlebt hat, plus Hitlerfaschismus, plus Weimarer Republik, plus Wiederaufbau Deutschland, die wollte natürlich, als sie einigermaßen einen gewissen Wohlstand hatte, wollte sie das Leben feiern. Weil sie immer sagte, sie war ja Berlinerin, wenn ich jetzt nicht feiere, Kleiner, wann denn dann, wa? Und das heißt, Gesundheit spielte jetzt nicht so eine große Rolle, sondern das musste schmecken. Und sie trank mittags schon gerne den ersten Weißwein und am Nachmittag den zweiten. Aber ich habe sie nie betrunken erlebt, das muss man auch sagen. Einer ihrer Sätze war, unter den leichten Landweinen ist mir der Cognac am liebsten. So, also so bin ich aufgewachsen. Sie hatte mehr oder minder Kette geraucht, ja, und ist trotzdem 90 geworden. Also sie hat Dinge gemacht, die würden wir heute, die wir ja in Biomärkte gehen und in Sportstudios und so weiter, die würden wir heute nicht mehr so machen. Und sie hat, sagen wir mal, ich will es vorsichtig formulieren, sie war auch ein Freund der Männer und das war für meinen Großvater vielleicht nicht immer ganz leicht. Sie war eine sehr diskrete Frau, das muss man sagen. Und deswegen bin ich in der Bredouille, dass ich auf der einen Seite nicht ihre Diskretion bewundern kann, weil ich habe ihr Dinge anvertraut und dann konnte ich mich wirklich darauf verlassen, das bleibt bei ihr. Und diese Formulierung, das sage ich jetzt nur dir, eigentlich soll ich nicht drüber reden, dann hätte sie sofort gesagt, dann red nicht drüber. Wenn schon jemand sagte, eigentlich soll ich nicht drüber reden, dann sagt sie, halt die Klappe. Wenn du nicht drüber reden sollst, dann lass es. Und andererseits bin ich natürlich auch Kronzeuge mancher Geschichte, die ich ahne oder gelegentlich sogar weiß. Und das liegt jetzt sozusagen in der Fantasie ihrer Radiohörerinnen und Radiohörer. Sie hat sich Freiheiten genommen und war sich zu jedem, vielleicht kann man das so abbinden thematisch, sie war sich zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens klar, das Leben ist endlich. Also verschiebt nichts.
Sie hat ja auch, das hat sie Ihnen ja auch immer gesagt, lebe jetzt, wenn ich jetzt, wann dann, wenn eine Party ansteht, du feierst jetzt, kommt ja nicht wieder. Manchmal auch ermutigt, die Schule zu schwänzen. Hat Ihre Mutter das gewusst? Und wenn ja, was hat die dazu gesagt?
Ja, meine Mutter war, damals sagte man ja noch in den 70ern, meine Mutter musste arbeiten. Ja, es war ja nicht üblich. Und in meiner Gymnasiumsklasse haben die Mütter meiner Schüler, Mitschülerinnen und Schüler alle nicht gearbeitet. Aber meine Mutter musste arbeiten, weil mein Vater das Geld durchgebracht hatte. Der war alkoholkrank und er war dann Gott sei Dank irgendwann weg. Und meine Mutter hat im Altersheim gearbeitet. Und man weiß, im Altersheim wird nicht viel Geld verdient. Meine Mutter war die beste Mutter, die ich mir vorstellen konnte. Aber die war natürlich abends auch erschossen und erschöpft. von ihrem Job. Und so, wenn sie das Gefühl hatte, der Junge ist einigermaßen glücklich und ist beieinander, dann war sie auch froh. Also das war jetzt keine Helikoptermutter, die, wenn ich mal hier eine Schramme hatte oder hier ein aufgeschlagenes Knie oder ich hatte mich verprügelt und habe eine aufgeplatzte Lippe, dann hat sie vor allen Dingen gefragt, wie geht's denn dem anderen und habt euch wieder vertragen. Aber es kam jetzt nicht der Schulpädagoge und hat erstmal Gewalt. Also es war eine etwas robuste Kindheit und Jugend, ich nenne es mal so. Und meine Mutter hat das schon geahnt, aber die konnte mich auch nicht wirklich, das war ja, glaube ich, früh klar, ich war ein relativ wildes Kind, so wild, also nicht wild im Sinne von brutal, aber freiheitsbedürftig. Und ich habe mich in der Schule so durchgewurschtelt mit ein paar Freunden, die auch so drauf waren wie ich. Und meine Großmutter sagte eben immer nur, wenn du die Schule schwänzt, dann kannst du dich nicht irgendwie in einen Kaffee setzen und irgendwie, weiß ich nicht, doof in die Luft gucken. Da musst du ins Museum gehen oder musst irgendwo eine Wanderung machen oder musst irgendwas machen für deinen Kopf. Ja, also nur blöd rumhängen ist zu wenig. Aber dass ein kreativer, das war ihre Überzeugung, dass ein kreativer Kopf wie ihr Enkel, ja, das hat sie so gesagt, nicht jeden Tag in so einem Schulgebäude sitzen kann, ohne dass er plötzlich auch mal Freiheitsgelüste kriegt. Das sei doch selbstverständlich. So.
Was mich auch beeindruckt hat, ist, ihre Oma war Formel 1 Fanatikerin fast und ihr Großvater hat sie mal dazu bringen wollen, auch mal so ein Radrennen zu sehen.
Waren keine Motorengeräusche. Dass da Männer nur schwitzen und so mit der Zunge raus und hecheln und kein Motorengeräusch ist rausgegangen, das interessiert mich nicht. Also die brauchte den Sound von Formel 1. Sie hat Formel 1 geliebt. Sie hat auch Shows geliebt. Sie guckte sich wahnsinnig gerne Dieter Thomas Heck an, obwohl der so ein hässliches Armband gehabt immer, aber der war trotzdem gut. Sie hat Hans Rosenthal, das ist eine traurige Geschichte, sie hat sich immer vorgeworfen, dass sie den Juden nicht geholfen hat im Hitlerfaschismus. Und als sie eben gehört hat, dass Hans Rosenthal von zwei oder, glaube ich, drei nicht-jüdischen Frauen versteckt worden ist in einer Gartenanlage in Berlin, da hat sie gesagt, Mensch, Kleber, guck mal, das waren die drei Frauen, die waren Heldinnen. Die haben ihr eigenes Leben riskiert und haben den kleinen Rosenthal versteckt vor den Nazis. Und ich habe mir das nicht getraut. Und das hat sie sich ein Leben lang vorgeworfen, dass sie nicht den Mut hatte.
Und sie hat ihnen mit auf den Weg gegeben, unterstütze die Juden, ja, wo immer du kannst.
Ja, also wende dich vor allen Dingen gegen Antisemitismus. Ja. Und ich finde, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, um es klar zu sagen, ich finde die Politik von Netanyahu in Israel gegen die Menschen im Gazastreifen, gegen Mütter und Kinder und alte Leute auch unerträglich. Unerträglich. Nur, man muss zwei Sachen sagen. A, dem ging ein Terrorakt der Hamas voraus. Der war an Brutalität nicht zu übertreffen. B, in Israel gehen die Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen Netanyahu. Ich wünschte, eine prozentual gleiche Zahl an Menschen würde hier auf die Straße gehen und gegen die AfD protestieren. Und last but not least, deutsche Juden sind Deutsche. Ein deutscher Jude oder eine deutsche Jüdin ist nicht verantwortlich für die israelische Außenpolitik. Es sind Deutsche. Und insofern bin ich energischer Gegner. Also was heißt energischer Gegner? Wenn immer Antisemitismus auftaucht, dann bin ich sehr leidenschaftlich dagegen. Logischerweise, es müsste eigentlich selbstverständlich sein.
Nochmal auf Ihre Osi zurückzukommen. Ja. Was war denn der Inbegriff der Spießigkeit für Ihre Oma?
Bausparer. Also Bausparer, weil sie sagte, ich finde Bausparer furchtbar, weil die schwänzen das Abenteuer. Ja, also Menschen, die auf Nummer sicher gehen, das war ihr unsympathisch. Also ich kann Ihnen das auch positiv formulieren. Sie hatte immer eine große Schwäche für Seefahrernationen. Engländer, Spanier, Holländer. Warum? Weil die losfahren, ohne sich vorher abzusichern. Also in ihrer Geschichte der Seefahrernation. Ja, und also Menschen, die sich absichern, weil sie sagte, das Leben ist eh alles Risiko. Ja, das Leben, das ist, glaube ich, dieser Satz von Ringelnatz, das Leben, seien wir doch mal ehrlich, ist von vorne bis hinten lebensgefährlich. Ja, und sagte, du kannst ja eh nichts absichern. Irgendwann stirbst du. Sie war auch ihre Liebste. Sie wurde immer gefragt, weil sie so eine unruhige, sie war so ein unruhiger Geist gefragt, wann willst du nicht mal endlich mal zur Ruhe kommen? Und dann hat sie immer gesagt, ich komme zur Ruhe, wenn ich auf dem Friedhof liege, Kleiner. Also ich, Feuer ist mit Ruhe nichts. Ja. Ich will unruhig sein. Und sie war natürlich, für mich als Enkel war das die beste Großmutter der Welt. Aber ich kann mir vorstellen, für meine Mutter, ihre Tochter oder für meinen Großvater, der aber leider schon verstorben ist, als ich 16 war, war sie natürlich nicht leicht. Das war eine Frau, die nach ihren Maßstäben lebte und die mich heiß und innig liebte. Aber ich glaube, mit ihr in einem Haushalt zu leben und eigene Vorstellungen zu haben vom Leben, wenn die nicht deckungsgleich waren, das war, glaube ich, also da, die hat sie weggepustet. Das war, also es war schon eine sehr dominante Frau. Nur man muss eben sehen, wenn sie zwei Weltkriege überleben und die, meine Großmutter ist in so einem gewissen bürgerlichen Milieu aufgewachsen, in der Lutherstadt Wittenberg, der Vater war Seifensieder und damals war Seife noch ein Luxusgegenstand. Das war so ein gewisser Wohlstand. Es war jetzt kein sehr reicher Mann, aber es war ein, doch für die Familie ein gewisser Wohlstand. Und meine Großmutter hat ihr Leben beendet in einer Sozialwohnung in Kassel und hat tatsächlich nichts mehr gehabt, außer einem Porzellanziegenbock, der in tragischer Weise die Ausbombung, also sie hat einen sogenannten Volltreffer bekommen, das Haus, in dem sie gewohnt hat. Und da war sie aber nicht zu Hause, es war alles weg. Und aus den verkohlten Trümmern ragte Heinz ein Porzellanziegenbock raus, der dann bei ihr auch wohnte und dem hat sie alles erzählt. Ich glaube, Heinz, der Porzellanziegenbock, wusste mehr über sie als jeder, als jedes andere Familienmitglied.
Also was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, ihre Freigebigkeit, dass sie in einer Weinstube die Leute eingeladen hat, obwohl sie ja sicherlich nicht sehr viel Geld hatte. Sie hasste es, wenn Leute, wie sagte sie, Stacheldraht ums Portemonnaie haben.
Ja, die Stacheldraht vom Portemonnaie, ja, sie war eine sehr freigebige Frau, lud gerne ein und hasste, es gab so zwei Charakterzüge, die sie hasste. Das eine war Geiz, ja, und das andere war Selbstmitleid. Also wenn Leute sagen, ach ja, hier ist alles so schlecht, dann hat sie gesagt, dann beweg dich, du bist kein Baum. Und dann sagten die oft natürlich, ja, aber die Umstände kann man ändern. Wa? Und wenn du sie nicht gleich ändern kannst, dann musst du halt ein bisschen dran arbeiten, dass du sie ändern kannst. Oder wenn du sie nicht ändern kannst, dann engagier dich mit der Gegenwart und sei froh. Und es gibt ja diesen Satz von Jens Korsen, der ist ein Therapeut, der sagt, da wo du bist, da willst du sein. Das ist ein ganz kluger Satz, da wo du bist, da willst du sein. Denn natürlich, also nochmal, ich bin der Sohn einer alleinerziehenden Mutter mit wenig Geld. Meine Mutter hätte auch nicht sagen können, ich ziehe morgen nach Nizza mit meinem Sohn. Also ich weiß, dass es Sachzwänge gibt, ja. Natürlich, aber wir machen häufig, glaube ich, auch Sachzwänge verantwortlich, wenn man ganz ehrlich ist, wo man sagt, ein bisschen Bequemlichkeit ist auch dabei. Und es tut halt so wahnsinnig gut zu meckern, ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Was haben Sie von Ihrer Osi gelernt und übernommen, ganz bewusst?
Naja, muss jetzt aufpassen, eine gefährliche Frage, weil wenn ich jetzt dauernd lauter positive Charaktereigenschaften nenne, die ich übernommen habe, sagt natürlich Ihre Hörerin, Ihr Hörer, das ist aber ein eitler Geselle. Also ich kann das natürlich schwer beantworten, was ich übernommen habe, aber ich glaube, das sei für dich selber verantwortlich. Warte nicht darauf, dass dich irgendjemand wachküsst. Warte nicht darauf, dass das Leben dir entgegenkommt. Du musst schon selber dem Leben entgegenkommen. Du bist verantwortlich für dich selbst, ein Leben lang. Sie war keine große Freundin von, also zu viel Staat ging ja auch auf die Nerven. Also dass wir sind ja heute in einer Situation, wo wir einen sehr gut funktionierenden Sozialstaat haben. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Aber andererseits denke ich mir, als jemand, der die USA und Kanada sehr gut kennt und auch Australien ein bisschen, muss ich sagen, naja, also lass uns nur gucken, dass nicht die Eigeninitiative so abgewürgt wird von so viel Vaterstaat, dass uns auch damit Erfolgserlebnisse versagt bleiben. Weil Erfolgserlebnisse stellen sich ein, wenn ich eine Firma gründe oder wenn ich einen Kiosk aufmache oder wenn ich die Stadt wechsle, wenn ich meine Angst überwinde. Wenn ich meine Angst überwinde, entstehen Erfolgserlebnisse. Also das war, glaube ich, der wesentliche Punkt. Sei verantwortlich für dich selbst und geh dankbar und lächelnd durch die Welt.